Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Geuer und dem, was auf Intensivstationen für große Erschöpfung sorgt. Pflegerinnen und Pfleger haben uns ihren Alltag erzählt. Wir besuchen Meißen. Dort versuchen viele Menschen, die Nerven zu bewahren, was unter Corona-Bedingungen zuweilen schwierig ist. Und wir lassen eine Frau zu Wort kommen, die Angst vor ihrem Chef hat. Denn der ist, wie sie sagt, Corona-Leugner. Guten Abend. Morgens schlage ich die Zeitung auf, schaue auf die Corona-Zahlen meiner Stadt und es ist seit Beginn der Veröffentlichung dieser Zahlen so, dass ein Drittel der Corona-Patienten im Krankenhaus auf der Intensivstation liegt. Im Moment sind es 69, Tendenz langsam steigend. Die Menschen tun mir leid. Bevor sie auf die Intensivstation kommen, wissen sie bereits, wie sich die immer größere Atemnot anfühlt. Pathologen, die später die Leichen untersuchen, sprechen von innerem Ersticken. All das wissen diejenigen, die täglich auf den Intensivstationen Corona-Patienten begleiten. Viele von ihnen, vor allem im Süden und Osten Deutschlands, arbeiten seit Wochen am Anschlag. Hohe Infektionszahlen bedeuten, dass die Krankenhausquote steigt. Viele Pflegende können nicht mehr. Die Arbeits- und die seelische Belastung sind so anstrengend. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone hat auf Intensiv in München mit Simon gesprochen.
Also es gab Situationen, wo mir sehr nah gegangen ist, und zwar die Patienten, die kurz bevor die in künstlichen Koma versetzt wurden, haben sich ja am Telefon, also mit Handy, verabschiedet von Angehörigen.
Simon Rowan, Intensivpfleger im internistischen Klinikum München Süd, schaut sein Gegenüber nachdenklich an, wenn er von diesen Telefongesprächen seiner PatientInnen erzählt. Für manche von ihnen ist es ja das Letzte. Etwa jeder Dritte an Covid-19 Erkrankte verstirbt auf deutschen Intensivstationen, hat das Ärzteblatt herausgefunden. Diese Quote gilt auch für diese Intensivstation. Zu dieser emotionalen Last kommt die körperliche hinzu.
Man verbringt manchmal 2 Stunden im Zimmer und das ist ja anstrengend. Dann halt unter diesem Anzug wird langsam warm, man schwitzt dann. Die Arbeit ist körperlich sehr manchmal anstrengend, besonders wenn man Patienten dann auf Bauch drehen muss. Und das ist ein hohes Aufwand. Und das ist manchmal anstrengend.
Sagt Simon Rowan. Der 56-Jährige mit der modischen Doppelstegbrille ist einer von tausenden Intensivkrankenpflegern, die derzeit gegen das Virus ankämpfen und die gerade unter Hochdruck schuften. Viele, die in den Kliniken arbeiten, sind erschöpft. Einige haben während der Pandemie aufgehört. Und die, die bleiben, fragen sich, wie lange sie den Stress und die Arbeit und immer wieder auch die Aggression von Corona-Leugnern noch durchhalten können.
Gerade jetzt, in diesen Tagen, scheint so eine kleine, vorsichtige Entspannung einzusetzen, dass so ein bisschen der Druck etwas abnimmt an Zuweisungen.
Sagt der Chefarzt des internistischen Klinikums, Professor Thorsten Lewalter. Entspannung heißt in diesen Zeiten.
Also heute Morgen, wir fahren Betten ja nach Pflegepersonalverfügbarkeit, waren von 90 verfügbaren Betten 89 belegt.
Immerhin. Doch jetzt erwartet der Mediziner weitere Impfdurchbrüche, die nach 3,5 bis 4 Monaten inzwischen vermehrt auftreten. Ein Nachmittag Mitte Dezember auf der Intensivstation der internistischen Klinik München Süd. Eine Pflegerin berichtet einer Angehörigen vom Zustand ihres Gatten am Telefon. Jeglicher Besuch, mit Ausnahme der Sterbebegleitung, ist hier im Haus verboten. Auf dem Flur der Intensivstation rüstet sich gerade eine Kollegin für den Einsatz in einem der Patientenzimmer zwischen Beatmungsschläuchen, Kabeln für die Herztöne und Infusionsbeuteln. Bevor sie durch eine Luftschleuse mit 2 Türen geht, muss sie 2 Paar Gummihandschuhe überstreifen, eine Schürze, eine Schutzbrille, eine FFP3-Maske und eine Haube für die Haare. Länger als 1 Minute ist sie mit diesem Prozedere beschäftigt. Diese Schutzkleidung landet bis auf die Brille danach in großen Müllsäcken.
Also wir versuchen ja alles so viel wie möglich zu erledigen in ein Isolationszimmer, aber es gibt Situationen, wo man dann immer wieder reingehen muss. Das ist schon oft, also Materialverbrauch ist manchmal sehr, sehr groß.
Trotz der Schutzkleidung hat sich Simon Rowan im Sommer 2020 infiziert, wahrscheinlich auf der Intensivstation. Er steckte Corona gut weg. Das war noch vor der Impfung. Mittlerweile ist er längst geboostert. Von seinen Intensivpatienten dagegen seien 70-80% ungeimpft. Simon Rowan schüttelt den Kopf. Ihm fehle für diese Patienten das Verständnis.
Weil die sind selber krank und die kapieren immer noch nicht, dass Also die sind immer noch überzeugt, dass es geht um irgendwelche Verschwörung oder wir lügen alle Bevölkerung, wir machen hier nur Show für Fernsehen oder irgendwas. Manchmal denke ich mir, was ist denn los mit den Menschen?
Zumal Impfgegner selbst noch im Intensivbett teilweise Behandlungen verweigerten, berichtet der Pfleger.
Auch bei der Therapie wollten nicht mitmachen, Sauerstoff auf den Fußboden schmeißen, solche Sachen, wo man denkt, hallo, in Indien sterben Leute auf der Straße, weil kein Sauerstoff gibt und hier schmeißen sie einfach. Also es gab so Situationen, wo man wirklich ja, nicht ruhig bleiben kann.
Simon Rovan erzählt meistens ruhig und abgeklärt. Nur bei diesen Geschichten zieht er sekundenlang ratlos die Schultern nach oben. Manchmal sei es eine Kunst, auf solche Aggressionen nicht einzugehen und nicht geimpfte Patienten genauso zu behandeln wie Geimpfte.
Ich versuche mal neutral zu bleiben. Ich bohre nicht nach, warum und weshalb sie nicht geimpft worden sind, sodass viele bereuen auch. Also das sagen sie uns selber. Das war Fehler, aber würde ich sagen, so 50-50 sagen, die werden sich nach wie vor nicht impfen.
Pfleger Simon Rovan denkt nicht ans Aufhören. Er kennt aber KollegInnen von anderen Stationen, die sich aus dem Pflegeberuf zurückgezogen haben, weil die Arbeitsbelastung zu hoch, die Anerkennung und die Bezahlung zu niedrig sind. Seit Beginn der Pandemie haben tausende Pflegekräfte in Deutschland aufgehört. Allein zwischen April und Juli 2020 hängten 9000 von ihnen ihren Job an den Nagel. Das ergab eine kleine Anfrage der Linken an die Bundesagentur für Arbeit. Und denjenigen, die bleiben, stecken die vergangenen Monate in den Knochen.
Wir haben letztes Jahr, ich glaube, ungefähr 700 Patienten auf der Corona-Station betreut. Ja, wir haben auch Hilfe mehr oder weniger von Bundeswehr auch bekommen. Aber eigentlich fühlen wir uns sehr erschöpft.
Alexandra Christitsch ist die stellvertretende Leiterin der Corona-Station. Ihr Blick ist besorgt, wenn sie erzählt. Bei ihr landen all diejenigen Covid-Fälle, die ohne größere Beatmungsgeräte auskommen. In den vergangenen Wochen hat sie öfter mal Aufnahmestopp gemeldet. Doch weil so gut wie alle Kliniken überfüllt waren, musste die Leitstelle Zwangszuweisungen vornehmen. Krankenhäuser mussten also mehr Menschen aufnehmen als vom Personalschlüssel her vorgesehen. In solchen Situationen heiße es, ruhig Blut zu bewahren, um Panik bei PatientInnen zu vermeiden, sagt Alexandra Christitsch.
Da müssen wir aufpassen, dass die Leute auch nicht merken, es gibt jetzt keinen Platz für mich. Dass die nicht merken, dass wir jetzt unter Stress sind, weil wir hin und her überall telefonieren und die Plätze suchen.
So richtig professionell kühl können die Pflegekräfte hier immer noch nicht wegstecken, was die Krankheit mit den Menschen macht. Die Pflegehelferin Alexandra Günther beispielsweise.
Man nimmt Schicksale mit nach Hause. Du hast eine alte Omi, die war Selbstversorger, hat einen Pflegedienst, ist vom Pflegedienst angesteckt worden und liegt hier und kann momentan nicht zurück, weil keiner sie pflegen kann.
Auch Alexandra Günther arbeitet auf der Corona-Station des internistischen Klinikums. Auch sie ärgert sich über die hitzigen Debatten, die da draußen in der Gesellschaft geführt werden.
Sie sollen alle mal herkommen und das alles mal live miterleben. Dann wüssten sie, worum es ging, wo wir arbeiten. Wir arbeiten wirklich am Limit hier.
Alexandra Günther und ihre KollegInnen wissen natürlich, dass es Impfverweigerer auch in ihrem eigenen Haus gibt. Vom Pflegepersonal sind hier etwa 5-10% weder geimpft noch genesen. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam auch das Robert-Koch-Institut mit einer freiwilligen deutschlandweiten Umfrage unter Pflegekräften. Diskutiert man darüber im Kollegenkreis?
Überhaupt nicht mehr, weil wir es leid sind, das zu diskutieren. Wir sind beschäftigt, unsere Corona-Patienten stabil zu halten, dass sie wieder nach Hause können. Und dann hast du keine Lust mehr und keine Nerven mehr, dich mit so Leuten auseinanderzusetzen. Magst du einfach gar nicht mehr. Du bist dann froh, wenn du die gar nicht mehr siehst.
Manche in der Münchner Klinik finden die Impfpflicht für medizinisches Personal richtig. Die Pflegehelferin Alexandra Günther ist aus großer Überzeugung geimpft, aber trotzdem gegen die Impfpflicht.
Finde ich kontraproduktiv, weil dadurch die Gefahr besteht, dass noch mehr Pflegekräfte jetzt den Beruf entsagen, weil sie sich impfen lassen müssen.
Mulmig ist hier vielen, wenn sie an den 1. März denken. Von diesem Tag an gilt die Impfpflicht für das medizinische Personal. Vielleicht werden sie ab diesem Tag in der Klinik wieder ein paar weniger Pflegende sein.
Tobias Krone über die Schwerstarbeit auf einer Intensivstation in München. Ich kann mir gut vorstellen, dass die ständige Berichterstattung über die Corona-Pandemie nicht nur nachdenklich macht, sondern manchmal auch für Sätze sorgt wie »Lasst mich doch mal kurz in Ruhe mit dem Thema«. Geht, glaube ich, vielen so. Aber dann gibt es immer wieder Neues zu besprechen. Eine neue Variante wie jetzt Omikron, der politische Umgang mit steigenden oder auch sinkenden Corona-Zahlen, die Diskussionen um eine Impfpflicht. Fast täglich gibt es neue Aspekte dieser Pandemie. Heute zum Beispiel ein neues Medikament, das zugelassen werden soll. Und täglich begleiten uns die Regeln, die beachtet werden wollen. Das nervt manchmal, ist doch logisch. Und das sorgt auch dafür, dass zuweilen Geduldsfäden reißen. Gute Stimmung zu behalten, ist in diesen Zeiten ziemlich anstrengend. Alexandra Gerlach war in Meißen unterwegs, wo Corona ein besonders großes Thema ist.
In der Meißener Moritz-Apotheke herrscht schon morgens um kurz nach 8 Uhr großer Andrang. Geduldig stehen die Menschen an, bis einer der Ausgabeplätze an der langen Verkaufstheke frei wird. Auch Oliver Morow, der promovierte Apothekeninhaber, steht täglich hinter der mit Plexiglas umfänglich verbauten Theke und bedient. Der Kundenkontakt ist für ihn wie ein Seismograph.
Die Stimmung ist insgesamt schlecht geworden, weil es gibt natürlich Impfgegner und Impfbefürworter. Und das merken sie in den Familien, das merken sie auch jedem Arbeitsteam. Viele sind geimpft, manche sind nicht geimpft. Die Diskussionen sind jeden Tag in der Zeitung, in den Medien. Es wird immer wieder vor neuen Wellen gewarnt. Jede Welle wird schlimmer wie die andere. Das dramatisiert natürlich, das entspricht sicherlich den Tatsachen, aber das macht Angst und spaltet schon in der Gesellschaft.
Meißen war mehrere Wochen lang einer der bundesweiten Corona-Hotspots. Zeitweilig lag die Inzidenz bei knapp unter 3000. Die Porzellan- und Weinstadt ist einer der am schwersten von Corona betroffenen Landkreise. Zugleich ist hier die Rate der Ungeimpften sehr hoch. Nur rund die Hälfte der Einwohner im Landkreis ist geimpft. Das macht Oliver Morow Sorgen mit Blick auf die nahe Zukunft.
Also wenn die Zustände werden, wie wir es jetzt aus England kennen, dann wird es wirklich sehr dramatisch. Wir werden dann wahrscheinlich schauen, wie wir das auch mit unserem Personal dann insgesamt schaffen können.
Ermüdung macht sich breit und deprimierte Stimmung. Die Arbeit der Vereine und Initiativen ist weitgehend zum Erliegen gekommen. Jeder Strohhalm ist willkommen in dieser kontaktarmen Zeit.
Hallo, grüß euch. Geht's euch gut?
Ja, super.
Domkantor Thorsten Göbel begrüßt die kleinen Sängerinnen und Sänger der Meißner Domchorende. Sie wollen üben für den Gottesdienst am Heiligabend. Liturgische Gesänge sind erlaubt. Der Dom hat sein eigenes Gesundheitskonzept und das Gotteshaus ist so groß, dass noch gesungen werden darf.
Die Arbeit wird begleitet von der gewissen Sorge, Unsicherheit und auch Angst eines jeden Choristen, auch von mir selbst. Wir wissen nicht, was passiert, was gibt es für Veränderungen. Und das muss ich wandeln in ein positives Singgefühl.
Vor jeder Probe wird getestet. Die Chorgemeinschaft bietet eine wichtige Stütze in Zeiten wie diesen, sagt Kantor Göbel.
Ganz wichtig. Die Arbeit im Chor gibt Routine und gerade die Arbeit als Domchor gibt eine Stärkung durch den Glauben. Das gibt Halt im Leben. Und das ist auch meine Aufgabe, durch die Musik zu stärken.
Die angespannte Corona-Lage im Landkreis macht sich indessen im Elbland-Klinikum bemerkbar. Mit einem dramatischen Appell hatte vor kurzem der Vorstand Alarm geschlagen. Das Haus arbeite am Limit, das Team der Intensivstation weit über seine Belastungsgrenze hinaus. Der Meißner Landrat, Ralf Hensel, CDU, hatte sich daraufhin an die Öffentlichkeit gewandt und um Unterstützung gebeten für das völlig überlastete Klinikpersonal.
Als unser Landrat aufgerufen hat, die Krankenhäuser brauchen dringend Hilfe, da habe ich sofort gedacht, ich bin ausgebildete Fachkrankenschwester. Da dachte ich, oh, das ist was Sinnvolles. Ich meine, ich habe 25 Jahre nicht im deutschen Gesundheitswesen gearbeitet, aber ich dachte, ach, kommst du bestimmt wieder rein.
Berichtet Gabriele Fender im MDR-Fernsehen. Sie ist eine von 40 freiwilligen Helfern, die dem Hilferuf des Landrats gefolgt sind. Fender ist eigentlich Beauftragte für Gleichstellung und Migration im Landkreis Meißen. Für zunächst 4 Wochen hat sie sich verpflichtet zu unterstützen, im Sinne des Gemeinwohls. Um Kontakte einzudämmen, müssen Restaurants in Sachsen um 20 Uhr schließen. Hotels dürfen nur Dienstreisende beherbergen und für Ungeimpfte in Regionen mit einer Inzidenz über 1500 gelten nächtliche Ausgangssperren. Die Restriktionen seien für das Gastgewerbe ein neuer Tiefschlag in der Pandemie, wie der Vizepräsident des sächsischen DEHOGA-Branchenverbandes Jens Ellinger beklagt.
Uns verlassen zunehmend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil sie ganz einfach schon das zweite Mal jetzt oder beziehungsweise das dritte Mal in Kurzarbeit gehen müssen. Und in der heutigen Zeit kann man sich einfach nicht von 70% oder 80% netto ernähren und das Leben gestalten. Deswegen werden wir eine deutliche Flucht von unseren Arbeitskräften noch erfahren.
Ellinger ist selbst Hotelier und betreibt mit seiner Frau im Wintersportort Oberwiesenthal ein großes Ferienresort mit rund 120 Beschäftigten.
Es wird von Tag zu Tag schwerer. Wir versuchen über Telefonate oder auch mal eine kleine Videoschalte mit den Mitarbeitern Kontakt zu halten. Wir haben am 6. Dezember mal Nikolaus Mittagessen angeboten. Mehr kann ich momentan nicht tun. Unsere finanziellen Möglichkeiten sind einfach nicht vorhanden, um aufzustocken.
In Meißen haben unterdessen mehrere Hotels gleich ganz geschlossen oder nur eine Notbesetzung an der Rezeption. Und auch in den Gaststätten und kleinen Geschäften in der Innenstadt hält sich der Kundenandrang in Grenzen. Nur wenige Passanten sind an diesem Vormittag mit letzten Weihnachtseinkäufen beschäftigt.
Grausam. Ich finde es grausam, was hier so ist. Diese ganze Situation ist furchtbar. Wir tun nur die Geschäfte leid, auch die Leute. Und ich war selber selbstständig, ich weiß, wie das gewesen ist, wenn mal so eine Flaute irgendwie, aber da war das ja noch harmlos, was wir erlebt haben. Aber was jetzt die Leute erleben, man fühlt auch nicht, dass es Weihnachten ist.
Ich denke, so allmählich sollte man sagen, es ist genug und lasst euch impfen, Leute, und seid vorsichtig.
Auf dem Meißner Marktplatz stehen in diesem Advent nur wenige kleine Holzbuden. Der offizielle Weihnachtsmarkt wurde kurzfristig abgesagt, am Tag vor der Eröffnung. Neben Stollen und Weihnachtsschmuck werden jetzt hier kleine Räucheröfen und Kerzen verkauft. Doch die Stimmung sei verhalten, sagt dieser Standbetreiber.
Einige sind sehr andächtig und manchmal ein bisschen traurig, sag ich jetzt mal so, weil viele auch nicht zu ihren Verwandten dürfen oder können.
2 Jahre Pandemie haben auch Spuren bei den Jugendlichen in der Stadt hinterlassen. Die beiden Gymnasiasten Julia und Luis besuchen das Franziskaneum und stehen vor dem Abitur. Am letzten Schultag vor Weihnachten ziehen sie Bilanz, was sich geändert hat in ihrem Leben.
Also ich muss sagen, die letzten 2 Jahre waren für mich so ein sehr, sehr großer Schritt zur Selbstentwicklung. Also dass ich einfach gemerkt habe, wo meine Stärken liegen, was ich gut kann. Zum Beispiel, dass ich sehr, sehr gut Disziplin aneignen kann, dass ich sehr gut selbst lernen kann. Aber dass ich auch gemerkt habe, dass es mir irgendwann schwerfällt, so soziale Kontakte aufrechtzuerhalten, weil ich mich dann so ein bisschen da reingewöhnt habe, dass ich nur mich brauche, dass ich nicht unbedingt irgendwie auf andere Freunde oder soziale Kontakte angewiesen bin.
Ich denke, ich habe viel verpasst. Also klar habe ich meine Freunde getroffen und so, aber auf jeden Fall in einem eingeschränkten Rahmen. Ja, also auf jeden Fall denke ich, dass da einiges verloren gegangen ist in den 2 Jahren.
Mit Blick auf eine Zukunft ohne Corona ist Abiturient Luis eher skeptisch.
Also ich denke nicht, dass Corona komplett weggeht. Deshalb denke ich, dass wir damit leben lernen müssen, dass wir es hinbekommen. Aber ich denke schon, dass es eine große Veränderung in unserem Leben werden wird.
Alexandra Gerlach über das Leben in Corona-Zeiten. Bevor ich an Tagen wie diesen das Funkhaus betrete, krame ich mein Smartphone aus der Tasche plus Lesebrille, suche den Corona-Button, um dann den Menschen, die sich hier täglich um unsere Sicherheit kümmern, meinen Impfstatus zu zeigen. Geimpft, geboostert bedeutet Sesam, öffne dich. Alle passen auf und das ist gut so. Und bei dieser Sorgfaltspflicht, die ja eigentlich selbstverständlich ist, denke ich mit Sorge an den Alltag einer Frau, die wir Julia Schneider nennen. Sie kommt aus dem Osten, sie hat sich uns anvertraut. denn sie hat große Angst, an Corona zu erkranken. Ihr Arbeitgeber geht so ganz anders mit der Pandemie um. Man könnte es fahrlässig nennen, wenn nicht vielleicht Schlimmeres dahinter steckt. Alexander Moritz mit dem aus dem Landkreis Zwickau, was Julia Schneider dazu brachte, ihr Schweigen zu brechen.
Das fast zum Überlaufen brachte es, als ein Bürokollege aus einem Hochrisikogebiet wiederkam und am Tag darauf wieder mit im Büro saß. Die vorgeschriebene Quarantäne von mindestens 5 Tagen war egal, dem Kollegen ebenso wie dem Chef. So schildert es Julia Schneider dem Deutschlandfunk. Die Beschäftigte möchte nur unter Pseudonym sprechen, ihr echter Name ist der Redaktion bekannt. Sie arbeitet in einem mittelständischen Handwerksbetrieb im Landkreis Zwickau. Corona-Regeln würden hier so gut wie gar nicht eingehalten, schildert Schneider im Interview mit dem Deutschlandfunk. Um ihre Anonymität zu wahren, haben wir die Ausschnitte neu eingesprochen.
Maskenpflicht gibt es bei uns gar nicht. Wir tragen alle keine Masken. Wenn ich das machen würde, würde ich mit Sicherheit gebeten, das abzulegen. Man möchte das bei uns einfach nicht.
Der Geschäftsinhaber sei, sagt sie, überzeugter Corona-Leugner, beteilige sich auch an Demonstrationen gegen die Pandemiepolitik, gemeinsam mit anderen Mitarbeitern. Die meisten im Betrieb seien nicht geimpft.
Die Inhaber sind überzeugt, dass Corona nur erfunden wurde, um den Mittelstand kaputt zu machen. Corona ist nur eine Erkältung. Das glauben die wirklich und handeln auch entsprechend.
Offiziell wird im Betrieb mit einem Aushang auf die gültigen Corona-Regeln hingewiesen. Inoffiziell aber sei die Richtung klar. Im vergangenen Lockdown habe es zum Beispiel noch eine Betriebsfeier gegeben. Sie selbst müsse sich rechtfertigen, wieso sie im Büro niemandem die Hand geben möchte oder versucht, Abstand zu halten. Von der Geschäftsführung fühlt sie sich schikaniert. Sie solle keine Panik verbreiten, habe der Chef ihr gesagt. Dabei war sie bereits an Corona erkrankt, mehrere Wochen, befürchtet, sich erneut anzustecken. Die Schilderungen lassen sich nicht überprüfen, ohne die Identität unserer Quellen zu gefährden. Zumal der Betrieb den Mitarbeitenden vorsorglich verboten hat, mit Medien zu sprechen. Julia Schneider hat sich trotzdem an den Deutschlandfunk gewandt. Der Redaktion vorliegende Dokumente und ähnliche Schilderungen aus anderen Unternehmen machen die Vorwürfe plausibel. Wegen des öffentlichen Interesses an Fällen wie diesem hat sich der Deutschlandfunk zu einer Veröffentlichung entschieden. Auch an das zuständige Gesundheitsamt und die Polizei habe sie sich gewendet, erzählt Julia Schneider. Weil sie die Vorwürfe aber auch dort nur anonym schildern wollte, sei nichts passiert. Dabei hat die sächsische Landesregierung die Landkreise per Verordnung verpflichtet, die Corona-Regeln auch zu kontrollieren. Aus dem zuständigen Landratsamt Zwickau heißt es, der Fokus der Kontrollen liege derzeit auf Restaurants, Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr. Verdachtsanzeigen in Betrieben werde nachgegangen, auch bei anonymen Meldungen. Der konkrete Fall ist allerdings nicht bekannt. Für ein Interview ist der Landrat nicht zu erreichen. Schriftlich teilt das Landratsamt Zwickau mit:
Seit Beginn der Arbeit der Kontrollteams wurde bereits 16 Anzeigen nachgegangen. Sie werden in weniger als 3 Tagen überprüft, einige wenige umfangreiche Fälle ausgenommen.
Allerdings würden auch immer wieder Dinge gemeldet, die gar nicht gegen die Corona-Verordnung verstoßen.
Dies betrifft insbesondere die Pflicht zur Testung von Beschäftigten. Hierbei wird beispielsweise fälschlicherweise angenommen, dass Tests vor jedem Arbeitsbeginn oder durch eine besonders geschulte Person durchgeführt werden müssen.
Vorgeschrieben ist allerdings, dass der Arbeitgeber bei Ungeimpften täglich die Tests kontrolliert. Julia Schneider zweifelt, dass das an ihrem Arbeitsplatz wirklich passiert.
Die Tests geschehen bei uns hinter verschlossenen Türen. Wie genau das abläuft? Keine Ahnung. Letztens kam ein Kollege nach 3 Minuten aus dem Testraum und hat gesagt: Juhu, ich bin negativ. Dabei wissen wir ja, dass nach 3 Minuten das Ergebnis nicht da sein kann.
Dass so offensichtlich gegen Corona-Regeln verstoßen wird, empört die Vorsitzende des Gewerkschaftsbundes DGB im Kreis Zwickau, Sabine Zimmermann.
In so einem Fall wird gegen das Arbeitsschutzgesetz verstoßen. Es ist wichtig, dass auch der Schutz für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewährleistet wird, wo eben der Unternehmer sich nicht an die Regeln halten möchte.
Mehr Kontrollen fordern die Gewerkschaften deshalb. In ihrem Unternehmen häuften sich derzeit Erkrankungsfälle, sagt Schneider, wenn sie denn überhaupt als solche erkannt werden.
Bei uns in der Firma gilt das Motto: Wo kein Test, da kein Ergebnis. Man ist häufig einfach nicht zum Arzt gegangen.
Nicht ungewöhnlich in Sachsen, kritisierte vor kurzem auch der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, Klaus Heckemann, auf einer Pressekonferenz.
Dass die Menschen das einfach ignorieren, irgendwelche Krankheitssymptome zu haben, und dass sie einfach die Verschlechterung des Zustandes zu spät bemerken und das auf die leichte Schulter nehmen. Das ist momentan ein Riesenproblem.
Die offizielle 7-Tage-Inzidenz im Kreis Zwickau ist inzwischen wieder auf knapp 500 zurückgegangen. Doch Julia Schneider empfindet den Gang zur Arbeit weiterhin als Spießrutenlauf. Im Betrieb herrsche Angst, vor allem bei älteren Kolleginnen.
Ein Büro ist komplett an Corona erkrankt. Man hätte das vielleicht vermeiden können, wenn der erste positiv getestete Mitarbeiter das Ergebnis auch mitgeteilt hätte und man Abstand gehalten hätte. Aber das wurde nicht gemacht.
Inzwischen sei es so, dass sich die Geimpften zu Hause selbst testen, aus Angst, sich bei der Arbeit anzustecken. Noch größer aber, so sagt sie, sei die Angst vor der Entlassung.
Alexander Moritz über Angst und Hilflosigkeit, wenn der Chef Corona-Leugner ist. Die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, die Anschläge in Halle und Hanau oder auch die jahrelangen Machenschaften der Terrorgruppe NSU zeigen, dass es dringend an der Zeit ist, dem Rechtsextremismus in Deutschland Einhalt zu gebieten. Auch die neue Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagt, der Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung in unserer Demokratie. Um diese Bedrohung entgegenzutreten, bedienen sich Sicherheitsbehörden der Erkenntnisse, die aus der Arbeit gegen Islamismus gewonnen wurden. Gefährliche Personen der rechtsextremen Szene sollen erkannt und die Gefahr, die von ihnen ausgeht, soll immer wieder neu bewertet werden. So werden auch Gefährder der islamistischen Szene beobachtet. Aber es gibt auch Parallelen zwischen islamistischem und rechtsextremem Denken. Diese Erkenntnisse fließen in die Präventionsarbeit. Und darüber hat sich Luise Sammann für das DLF-Magazin informiert.
Friedhelm Hartwig hat viel zu tun aktuell. Täglich analysiert der Islamwissenschaftler für das Berliner Modus Zentrum für angewandte Deradikalisierungsforschung, kurz ZAD, Dutzende Social-Media-Videos, islamistische Chatgruppen und Artikel.
Wir haben nahezu eine Verdoppelung der Zahlen an Abonnentenzahlen und an Aufrufen seit unserer Beobachtungszeit, die wir 2019 begonnen haben.
Friedhelm Hartwig klickt ein Video der islamistischen Gruppierung Muslim Interaktiv an. Titel: Corona, die Abrechnung.
Eine außergewöhnliche Zeit, in der sich das Innere des Menschen viel deutlicher zeigt.
Auf dem Bildschirm läuft ein bärtiger Mann in Lederjacke durch eine ausgestorbene deutsche Innenstadt, vorbei an den Filialen großer Modeketten. In eingängigen Worten und Rhythmen prangert er die rücksichtslose Konsumgesellschaft an, ihren, Zitat, wahren Charakter, der sich in Pandemiezeiten so deutlich zeige wie nie.
Ja, ganz typisch ist die Heraufbeschwörung eines Krisenszenariums und das Versagen der Gesellschaft und der Institutionen und Politik im Allgemeinen. Darüber hinaus, wenn man das noch weiter hört, dass es schlichtweg eine dekadente Gesellschaft ist, die moralisch verfällt, die gereinigt werden muss, wo es eine Neuorientierung geben muss. Da geht es dann also um die Infragestellung des demokratischen Systems an sich.
Friedhelm Hartwig könnte noch Dutzende weitere Videos abspielen. In monatlichen Monitoring-Berichten sammelt und analysiert er sie für das Modus ZAD, um anderen einen Überblick über die islamistischen Online-Angebote zu verschaffen. Doch nicht nur die werden häufiger aufgerufen, seit der Medienkonsum pandemiebedingt deutlich angestiegen ist. Auch Rechtsextremisten nutzt die Verunsicherung in Teilen der Gesellschaft, so der Berliner Extremismusexperte Thomas Mücke. Kein Wunder, denn auch inhaltlich gäbe es zwischen den scheinbar gegensätzlichen Ideologien durchaus Ähnlichkeiten.
Weil sowohl im Rechtsextremismus als auch im Islamismus lehnt man ja Demokratie, Menschenrechte, also den Status quo dieser Gesellschaft ab. Und die Rechtsextremisten möchten gerne ihre Volksgemeinschaft, wo sie ihre rassistischen Gedanken gut umsetzen können, und die Islamisten den sogenannten Gottesstaat. Der gemeinsame Feind ist die Demokratie, sind Menschenrechte und sind Grundrechte.
Thomas Mücke ist Mitbegründer der Extremismuspräventionsinitiative Violence Prevention Network in Berlin. Seit rund 30 Jahren beschäftigt er sich mit Deradikalisierungs-, aber auch mit Rekrutierungsstrategien von Extremisten.
Das können Lieder sein, das können jetzt auch ganz aktuelle gesellschaftliche Themen sein, wie zum Beispiel die Impfskepsis, der Protest in den sozialen Medien, was die Rundfunkgebühren angeht. Da werden einzelne Beiträge genommen und dafür zahle ich doch keine Rundfunkgebühren. Aber was dahinter eine Ideologie steckt, nämlich von Rechtsextremisten, die Pressefreiheit insgesamt auflösen zu wollen, das erkennt man natürlich im ersten Moment gar nicht.
Eine sukzessive Anwerbestrategie, die sich ähnlich bei vielen islamistischen Akteuren wiederfindet. Der Hass auf die sogenannte deutsche Lügenpresse gehört auch hier längst zum Standardrepertoire.
Den deutschen Medien gegenüber bin ich sehr misstrauisch,
verkündet etwa der bekannte Salafistenprediger Pierre Vogel Ende August auf YouTube. 60.000 Mal wurde das Video in den letzten 4 Monaten angeklickt.
Manchmal erzählen sie die Wahrheit, meistens lügen sie, aber wenn es um den Islam geht, lügen sie fast nur.
Impfzwang, Islamhass, Werteverfall. Gerade bei jungen Menschen stoßen die Extremisten mit ihren scheinbar einfachen Antworten auf offene Ohren, weiß Marie Jäger vom Berliner Verein Cultures Interactive. Bei Projekten in Schulen und Jugendzentren stelle sie dieser Tage immer wieder fest, wie groß der Wunsch nach Orientierung und Verlässlichkeit sei, so Jäger. Nicht nur in Bezug auf politische Themen, sondern auch beim Blick auf die eigenen, oft schwierigen Familienverhältnisse.
Da macht das Jugendliche, würde ich sagen, auch ziemlich anfällig für diese ganzen Geschichten von bei uns gelten noch richtige Familienwerte, hier wird niemand allein gelassen. Und damit ziehen die dann tatsächlich los, also sowohl im islamisch begründeten Extremismus als auch im Rechtsextremismus. Mit dieser Botschaft auf Beziehungen muss man sich verlassen können, auf Liebe muss man sich verlassen können, da holen die sehr viele Jugendliche ab.
Wie das im Einzelfall funktionieren und wo es hinführen kann, zeigt der Film Radikal des hessischen Innenministeriums, der auch in Berlin zu Lehrzwecken eingesetzt wird.
Warum ich so aggro bin? Keine Ahnung, Alter, labert mich doch nicht voll. Ihr wollt mir erzählen, wo es lang geht? Ihr checkt doch gar nicht, was hier abgeht.
In dem Film schließt sich der 15-jährige Protagonist Simon nach einem Streit mit den Eltern in 3 unterschiedlichen Szenarien 3 unterschiedlichen Freundesgruppen an und radikalisiert sich dort. Einmal wird er zum Islamisten, einmal zum Rechtsextremisten, einmal zum Linksextremisten.
Durch Matze habe ich Leute kennengelernt, die verstehen, warum ich so scheiße drauf bin. Leute, die zu mir halten, echte Kameraden.
Der Film setzt diese unterschiedlichen Extremismusformen nicht gleich. Aber er verdeutlicht, was Experten wie Thomas Mücke vom Violence Prevention Network gerade in Bezug auf Rechtsextremismus und Islamismus schon lange sagen. In ihrer Anziehungskraft, besonders auf junge Menschen, sind sie oftmals Austausch, zumindest aber vergleichbar. Und häufig bedingen sie sich auch gegenseitig. Die Kölner Silvesternacht des Jahres 2016 etwa gilt bei Rechten bis heute als Rechtfertigung für ihren Hass auf als muslimisch wahrgenommene Menschen. Andersherum dient der rassistische Angriff in Hanau vom Februar 2020 vielen Islamisten dafür, den Krieg gegen alle Ungläubigen zu propagieren. Sowohl diese Wechselwirkung als auch inhaltliche Parallelen müssten sich auch in der Konzeption von Deradikalisierungsarbeit mehr niederschlagen, so Experte Thomas Mücke.
In den Projekten, die finanziert werden, werden immer Rechtsextremismus und religiös begründeter Extremismus aus unterschiedlichen Programmen finanziert. Aber letztendlich müssen wir auch gucken, dass die Akteure in der Präventionsarbeit und der Deradikalisierungsarbeit aus beiden Phänomenbereichen mehr zusammenarbeiten und auch lernen, wie sehr diese beiden Phänomenbereiche auch zusammenwirken. Also diese künstliche Trennung zwischen religiös begründeten Extremismus und Rechtsextremismus, die gilt es auch schon nochmal in den nächsten Jahren zu überwinden.
Beim Berliner Verein Cultures Interactive ist das bereits geschehen. Bei ihren Einsätzen in Schulen und Jugendclubs setzen Marie Jäger und ihre Kolleginnen im Rahmen des Projekts Phäno Cultures konsequent auf phänomenübergreifende Ansätze. Sowohl bei der Themenauswahl für Diskussionsrunden mit Jugendlichen als auch bei der Zusammensetzung von Expertenteams. Alles andere werde der Realität in Großstädten wie Berlin schlicht nicht mehr gerecht.
Also wir kommen in eine Schulklasse, da ist alles. Ich vermute auch, es wird die nächsten Jahre eher zunehmen, dass wir da Jugendliche mit sehr krassen, aber auch krass gegensätzlichen Haltungen dann drin sitzen haben.
Deren Parallelen zu sehen, sei Voraussetzung, um Jugendliche insgesamt demokratisch stärken zu können. Im besten Fall so erfolgreich, dass sie sich auch in Krisenzeiten nicht von Extremisten, egal welcher Art, anziehen lassen.
Luise Sammann über Jugendarbeit gegen Islamismus und Rechtsextremismus.
Wenn Sie an den Weihnachtstagen einem Fluss nahe kommen und in der Aue spazieren, dann seien Sie gewiss, dass diese Landschaft ganz besonders ist. Der Leipziger Auwald oder Auenwald gehört zu den größten in Mitteleuropa. Und das will was heißen. Denn so ein Auwald existiert ja deshalb, weil es einen oder mehrere Flüsse gibt, die das Gebiet mit Hochwasser speisen. Beim Leipziger Auwald waren das Pleiße, Weiße Elster und Luppe. Aber dann hat der Mensch zu oft nasse Füße bekommen und die Flüsse begradigt und in Betonbetten eingesperrt. Mit dem Ergebnis, dass diese wunderbare Auenlandschaft peu à peu vertrocknet. Das soll sich ändern, was gar nicht so einfach ist. Um den Leipziger Auenwald gibt es viel politisches Debattieren. Ronny Arnold hat sich die Flusslandschaft in Leipzig erklären lassen.
Also wir sind ja hier in einer Hartholzaue, der artenreichste Wald, den wir wahrscheinlich bei uns in Mitteleuropa finden können. Und das liegt daran, dass die regelmäßigen Überflutungen, die man in einer Aue hat, dominierende Baumarten wie zum Beispiel die Buche, die dann gerne auch mal Monokulturen bildet, hier raushält. Selbe gilt auch für den Ahorn.
Christian Wirth ist Biologe, Professor an der Uni Leipzig, Spezialgebiet Botanik und funktionelle Biodiversität. Mit der Leipziger Flussauenlandschaft, die sich entlang der Weißen Elster, der Pleiße und Luppe vom Süden quer durch die Stadt bis an die Grenze nach Sachsen-Anhalt zieht, beschäftigt sich der 52-Jährige schon lange.
Es ist ein wirklicher Hotspot der Biodiversität. Wir haben in den letzten Jahren eine Studie durchgeführt und in 2 Jahren auf nur 18 Bäumen 566 verschiedene Käferarten gefunden. Von denen stehen 114 auf der roten Liste der bedrohten Käferarten. Sowas ist in Deutschland außerordentlich selten.
Doch die Aue krankt seit Jahrzehnten schon. Und nun scheint die Austrocknung immer schneller voranzugehen. Denn ihr weit verzweigtes System entlang der kleinen und mittleren Flussläufe ist von ihrem wichtigsten Element abgeschnitten, dem Wasser. Dadurch trocknet der Wald, in dem wir gerade stehen, buchstäblich aus, verliert seine großen charakteristischen Bäume.
Wenn wir die Eichen verlieren, wenn wir jetzt auch die Eschen verlieren, dann verlieren wir auch einen großen Teil dieser angestammten biologischen Vielfalt. Und die ist es wert, tatsächlich geschützt zu werden. Wir müssen uns also schon Gedanken darüber machen, wie wir diesen Auwald wieder so ökologisch einstellen können, dass die angestammten Baumarten hier auch eine Chance haben. Und um das zu bewirken, versuchen wir mit aller Kraft, diese Aue auch wieder zu revitalisieren. Das heißt also auch, Überflutungen wieder möglich zu machen.
Doch das ist alles andere als einfach. Denn in den letzten 100 Jahren wurden Deiche hochgezogen, Flussläufe begradigt, künstliche, teils in Beton gegossene Wasserstraßen geschaffen. Das war sicher gut für den Leipziger Hochwasserschutz, aber Gift für die Aue. Das weiß auch der sächsische Umweltminister. Wolfram Günther von den Grünen kommt standesgemäß mit dem Fahrrad zum Termin. Treffpunkt, der geradlinig verlaufende Deich am Elster Flutbett, kurz bevor die südliche Aue im zentrumsnahen Clara-Zetkin-Park verschwindet.
Das ist genau eine Stelle, wo man sieht, wie der Mensch eingegriffen hat. Also man hat hier einen riesen Wasserkanal eingegraben und der ist hier von der Wasseroberfläche auch niedriger, als wenn man zur anderen Seite guckt, wo man hier den Auwald hat. Und dazwischen ist noch ein Deich. Und das ist nur eine von diesen Baumaßnahmen. Wir haben vor allem in Nordwestaue noch was viel Größeres. Das ist die neue Luppe in den 30er Jahren gegraben. Das hat dazu geführt, dass hier diese Oberflächengewässer vom Grundwasser entkoppelt sind und gleichzeitig noch sich ganz tief eingefressen haben, den Auwald noch regelrecht entwässern.
Dieses grüne Band Leipzigs ist mit fast 5 Hektar der 6. größte Auwald Deutschlands. Doch der Landschaft fehlen, so Günther, nun schon seit Jahrzehnten die typischen Überschwemmungen. Dazu sinkt der Grundwasserspiegel. Und die seit 2018 fast durchweg anhaltende Trockenheit gibt der Aue gerade den Rest. Nun soll nicht gleich alles, aber vieles besser werden, und zwar möglichst schnell. Ein Wettlauf gegen die Zeit wurde ausgerufen. Einer der ersten Schritte, der Deich wurde entwidmet, ist nicht länger zentrales Element des Hochwasserschutzes, gilt nun als Damm und wird an einigen Stellen geöffnet.
Das heißt, der wird nicht verschwinden, sondern den muss man an entsprechenden Stellen schlitzen, damit das Wasser hier durch kann. Und das ist quasi nicht der Zustand von vorher zurück, sondern das wird ein neuer Zustand sein, aber einer, wo eben Menschen hier was nutzen können, wo hier aber auch gleichzeitig der Wald unter Wasser stehen kann. Ne? Und das ist so ein Grundgedanke, wie wir den jetzt über das gesamte System des Auwaldes hier ausbreiten. Und das sind alles europäische Schutzgebiete hier, aber das ist nicht der alleinige Rahmen, sondern es gibt auch einen fachlichen Handlungsdruck, auch für die Stadt Leipzig, das ist nicht auszudenken, wenn hier kein Auwald mehr wäre.
Besuch im Leipziger Rathaus. Heiko Rosenthal kennt die skizzierten Probleme. Eine mittlere Katastrophe wäre es für die Stadt, so der Bürgermeister für Umweltordnung und Sport, wenn der Auwald verschwindet.
Also für die Leipziger ist der Auwald ein sehr emotional besetztes Thema mit seiner Erholungsfunktion. Und er ist für uns in der Stadtökologie das Rückgrat für Luftqualität, ist die größte natürliche Kohlenstoffsenke, ist auch ein Lärmschlucker, hat was mit Temperaturunterschieden in unserer Stadt zu tun. Also sehr wertvoll und schützens- und erhaltenswert. Aber aufgrund der Hochwasserereignisse, die es in der Leipziger Aue gab, hat man Flussbegradigungen vorgenommen und hat, glaube ich, diesen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Auenüberflutung und Gewässerregulierung und den Folgen dafür so nicht beachtet.
Erkenntnis nun auch bei Heiko Rosenthal, das Rad muss zurückgedreht werden und zwar schnell.
Das heißt, eigentlich gehört die neue Luppe, so wie sie gerade durch unser System fließt, aufgegeben. Und das natürliche Gewässersystem an dieser Stelle wiederhergestellt. Und das ist jetzt gerade das Bemühen auch der Stadt Leipzig mit vielen Akteuren, in die Nordwestaue ein Fließgewässersystem zu legen, was kleine Hochwässer regelmäßig aufnimmt, was den Grundwasserspiegel ansteigen lässt und was diese typische Auenvernässung regelmäßig aktiv simuliert, dass wir dort tatsächlich auch wieder diesen Waldumbau hinbekommen. Dieser Umbau muss aber jetzt passieren, sonst ist der Auwald in seiner biologischen Vielfaltsmöglichkeit Geschichte.
Zurück im Auwald. Christian Wirth begrüßt diese Zeichen aus der Politik. Man sei endlich aufgewacht, zunehmend auch in guten Gesprächen miteinander. Jetzt müsse es aber auch wirklich losgehen.
Ich hoffe, dass jetzt auch tatsächlich Taten folgen. Dafür müssen viele Partner miteinander sprechen. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir auch, dass man etwas mutiger ist, als man das früher war. Und man gewinnt ja auch etwas. Man bekommt wieder das alte Bild eines Auwaldes mit Bäumen, deren Füße im Wasser stehen. Das hat etwas hochgradig Ästhetisches. Das ist spannend und das bringt Dynamik in den Waldspaziergang. Also ich glaube, das ist eine spannende Entwicklung.
Ronny Arnold über den Leipziger Auenwald, der gerettet werden soll. Das war das letzte DLF-Magazin in diesem Jahr. Die Themen haben Ihnen meine Kolleginnen Barbara Roth und Nana Brink zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Goyan. Wir und das ganze Team wünschen Ihnen ein schönes Fest, erholsame freie Tage und einen guten Übergang ins nächste Jahr, wo wir uns dann wiederhören.